ARD.
Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him.
Das sehe ich anders als er. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nichts über ihn, aber das wird ein großes Problem für ihn. US-Präsident Donald Trump über Grönlands Ministerpräsident Jens Frederik Nielsen, der gesagt hat, sein Land wolle weder den USA gehören, noch von diesen regiert werden und es stehe auch nicht zum Verkauf.
Was also wird aus der größten Insel der Welt? Darüber sprechen heute Vertreter der USA, Dänemarks und Grönlands.
Was haben die USA überhaupt mit Grönland vor? Was hat die NATO damit zu tun? Und wie sehen die Bewohner die Verhandlungen über ihre Insel?
Im Iran ruhen die Proteste gegen das Regime und die Angst vor Hinrichtungen steigt.
Die EU-Kommission nennt Einzelheiten, wie die 90 Milliarden Euro Hilfen an die Ukraine gegeben werden.
Strom und Wärme nur noch sporadisch. Die russischen Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine setzen den Menschen immer mehr zu. Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 14. Januar um 16 Uhr. Und wir schauen heute als erstes nach Grönland bzw. nach Washington, denn dort treffen sich der amerikanische Außenminister Rubio, Vizepräsident Vance und der dänische Außenminister Rasmussen und aus Grönland selbst Ministerin Mosfeldts. Worum geht es?
Ich zitiere mal den dänischen Außenminister Rasmussen. Es geht darum, gewisse Missverständnisse auszuräumen. Er hatte um das Treffen gebeten.
Ja, das klingt jetzt erstmal sehr entspannt, aber das ist es dann wohl doch nicht, oder?
Nee, das ist es ganz und gar nicht. Es geht also um die Zukunft der Insel. Knapp 2,2 Millionen Quadratkilometer groß, die größte Insel der Erde. Etwa 57.000 Menschen leben in oder beziehungsweise auf Grönland. Donald Trump hat mehrfach gesagt, er muss, die USA müssen die Insel haben. Warum? Weil sie eine einzigartige strategische Lage hat zwischen Amerika, Europa und Russland und auch am Polarkreis. Wenn man die Arktis und ihre Schifffahrtsrouten kontrollieren will, dann kommt Grönland ins Spiel.
Ja, aber die USA, die haben doch schon Militärstützpunkte auf Grönland.
Das ist richtig und es kommt da der zweite interessante Punkt zu Grönland, nämlich die Bodenschätze der Insel. Laut der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe besitzt Grönland riesige Vorkommen an seltenen Erden. Die Vorräte reichen dem Institut zufolge aus, den Weltbedarf für Jahrzehnte zu decken.
Und das will Dänemark sicherlich nicht den USA überlassen oder gar verkaufen.
Nein, Grönland stehe nicht zum Verkauf, heißt es ja, sowohl von Dänemark als auch von Grönland selbst. Nielsen, der Regierungschef, hat gesagt, wenn wir zwischen den USA und Dänemark wählen müssen, dann wählen wir Dänemark.
Und das also wollen Sie heute gemeinsam, die Dänen und die Grönländer, den USA erklären.
Genau. Und Donald Trump hat gerade noch mal erklärt, dass er alles andere als eine amerikanische Kontrolle der Insel für nicht akzeptabel hält. Das ist also keine schöne Ausgangsposition für die Gespräche, die jetzt gleich am späten Nachmittag in Washington beginnen. Der deutsche Diplomat Martin Erdmann, der hat heute auf NDR Info gesagt, er begrüße schon mal grundsätzlich, dass sich die Akteure USA und Dänemark, Grönland überhaupt zusammensetzen und über die Absichten reden.
Bisher wissen wir ja aus Washington nur, was der Präsident sehr allgemein gesagt hat, nämlich wir wollen Grönland besitzen, nicht besetzen, besitzen. Und das wird geschehen so oder so. Und natürlich hat die dänisch-grönländische Delegation Interesse zu erfahren, was dieses so oder so bedeutet. Und zweitens wird die dänisch-grönländische Delegation darlegen, welche Haltung die Grönländer selbst und die Dänen in dieser Frage vertreten. Und die ist ja in der Öffentlichkeit klargemacht worden, nämlich Grönland ist nicht zu haben.
Aber was für Möglichkeiten hätten die USA eigentlich, wenn die Dänen und Grönländer bei ihrem Nein bleiben?
Also wenn es zu keiner einvernehmlichen Lösung kommt, Dazu eine Erklärung. Dann droht Trump ganz unverhohlen. Er führt die nationale Sicherheit der USA an. Grönland müsse in die Hände der USA. Die NATO vor allen Dingen, müsse den Weg freimachen.
Die NATO, die USA sind allerdings Teil der NATO.
Ja, und das ist jetzt das Komplizierte. Trump argumentiert ja gerade mit der NATO. Er sagt, ohne die USA sei die NATO keine wirksame Streitmacht oder Abschreckung.
Womit er nicht ganz falsch liegt.
Nein, damit hat er auch recht. Und er sagt, Grönland wiederum sei entscheidend für die Sicherheit der USA und damit auch der NATO. Und ganz konkret hat Trump es so begründet, er hat gesagt, die Insel werde gebraucht für den Aufbau des neuen Raketenabwehrschirms Golden Dome.
Und was ist das jetzt, der Golden Dome?
Der Golden Dome ist ein amerikanisches Raketenabwehrsystem, das wie der israelische Iron Dome funktionieren soll, nur noch umfassender. Die USA haben ihre Pläne im vergangenen Jahr vorgestellt. Der Golden Dome soll vor Raketen schützen, die egal von wo aus auf der Welt abgefeuert werden, sogar vor welchen, die aus dem Weltraum kommen könnten. Und das ist genau das Argument Trumps. Das schütze letztlich auch die NATO-Staaten. Und daher soll die NATO-Staaten, sie sollen den Weg freimachen für die amerikanische Kontrolle Grönlands.
Also nach dem Motto, wir tun das für unser aller Sicherheit. Aber sag mal, kann Trump das denn einfach so entscheiden? Also nehmen wir mal an, er will nun Gewalt einsetzen und Grönland übernehmen.
Nein, im Grunde kann er das nicht. Er ist ja auch nicht der Alleinherrscher in den USA. Es gibt auch Widerstand im US-Kongress gegen seine Drohungen. Aber wie sehr er sich in seinen Aktionen abstimmt mit dem Kongress oder erst handelt und dann abstimmt, keine Ahnung. Der Diplomat Martin Erdmann nochmal, der hat trotzdem da Hoffnung, dass es eben noch ein paar Regeln gibt, auch innerhalb der USA, dass es die amerikanische Verfassung selbst gar nicht gestattet, mit Gewalt ein fremdes Gebiet zu annektieren.
Zunächst mal vermisse ich in der ganzen Diskussion einen Hinweis auf die amerikanische Verfassung, nämlich auf den Artikel 4. der Verfassung, der festlegt, dass jeder Zutritt, jede Erweiterung der amerikanischen Bundesstaaten, zurzeit 50, vom Kongress, also vom Repräsentantenhaus und dem Senat, autorisiert werden muss. Das heißt, eine einsame Entscheidung im Sinne des Einrammens einer Flagge auf Grönland durch den amerikanischen Präsidenten ist Fiktion. Zweitens, und das sieht dieser Artikel 4 auch vor, das Beitrittsgebiet muss diesem Beitritt zustimmen. Das heißt also kurzum, das grönländische Parlament und das dänische Parlament müssen sagen, jawohl, wir wollen, dass Grönland amerikanisch wird. Und das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Dazu wird es nie kommen. Also kurzum, diese Diskussion findet hysterisch und abgehoben von den Realitäten statt. Ich wiederhole, Artikel 4 der US-Verfassung legt das Prozedere fest und mit Rammen von Flaggen und einer Annexion oder gar einem Kauf mal ebenso ist es nicht getan.
Und wie schauen jetzt die Dänen und die Grönländer auf den heutigen Tag?
Da hören wir am besten mal unserer Korrespondentin Jana Sinram zu. Die hat die Stimmung zusammengefasst.
Es gucken wirklich alle sehr angespannt auf dieses Treffen, wie ich auch generell die Stimmung als sehr angespannt wahrnehme. Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es ist für uns eine richtig schwierige Zeit. Es haben auch viele gesagt, wir hoffen, dass es bei diesem Treffen eben mal eine Lösung gefunden wird und diese ganz extrem schwierige Zeit für uns aufhört. Allerdings guckt man jetzt auch mit durchaus Bangen darauf, dass eben nicht mehr nur US-Außenminister Marco Rubio daran teilnimmt, sondern auch Vizepräsident J.D. Vance. Da schaut man sowohl in Grönland als auch in Dänemark durchaus mit Nervosität drauf, weil vorher viele gesagt haben, naja, Rubio, der mit dem kann man theoretisch noch reden. Aber J.D. Vance, wir erinnern uns an das Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky im vergangenen Jahr, diese Schreiorgie sozusagen. Also da gibt es durchaus Sorge und man schaut drauf und ist gespannt, wie das jetzt ausgeht.
Die Gespräche über Grönland beginnen nach dem Redaktionsschluss für diesen Podcast und über die Ergebnisse berichten wir dann morgen sicher ausführlicher. Ein anderer Schwerpunkt dieses Podcasts war ja bislang Israel, Gaza und der Nahe Osten. Ja, und auch da haben wir unseren Fokus erweitert und wir schauen heute nochmal in den Iran.
Das haben wir in den vergangenen Tagen ja auch immer wieder gemacht, zu den Massenprotesten vor allen Dingen gegen die Regierung in Teheran, die erst um wirtschaftliche Probleme wie etwa die Teuerung gingen, die Proteste, und dann sehr schnell politisch wurden.
Dann brach das Internet im Iran ab. Was wissen wir denn über die aktuelle Lage?
Also Berichten, Korrespondentenberichten zufolge sind die Proteste jetzt abgeflaut. Es gibt kaum noch Aktionen. Die Leute haben offenbar Angst. Es hieß, dass das Regime nun mit Hinrichtungen von Festgenommenen beginnen könnte. Die Staatsanwaltschaft in Teheran jedenfalls, sie hat erklärt, sie wolle gegen Unruhestifter die Todesstrafe verhängen.
Die Angst ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Bei den Protesten vor einem Jahr beispielsweise war das ja genau so.
Genau, da wurden damals etwa 1500 Menschen hingerichtet.
Jetzt hat sich ja auch da im Iran, also für den Iran, Donald Trump eingeschaltet.
Ja, tatsächlich ist es für einen Präsidenten, der immer eine Abkehr vom Interventionismus gepredigt hat, ist er sehr aktiv in der Welt. Dem Regime in Teheran hat er entschlossene Maßnahmen angekündigt, was immer das heißt, wenn es denn Hinrichtungen geben sollte. Und die Regierung im Iran wiederum, sie sieht diese Drohung vor allem als Vorwand der USA, den Iran anzugreifen.
Ja, auch da müssen wir also warten, was der Tag wirklich bringt. Ich habe vorhin von einer ja geradezu gespenstischen Stille in den Städten gehört und gelesen. Du hast gesagt, die Proteste sind abgeflaut.
So berichten es zumindest die Korrespondenten. Und ja, die Drohung des Regimes zeigt sicher Wirkung. Das Risiko, auf die Straße zu gehen, festgenommen zu werden. Von hier aus ist es ja irgendwie wirklich nicht gut vorstellbar, denke ich. Hinter den Zahlen, den Toten, den Gefangenen, da stehen aber ja Menschen wie du und ich. Ich habe einen Bericht von unserem Korrespondenten in Istanbul, Benjamin Weber. Der stellt in dem Bericht eine Frau vor, die bei den Protesten getötet wurde. Wir hören da mal rein.
Rubina hat Mode geliebt. In Videos auf ihrem Instagram-Account schneidert die 23-Jährige aus Teheran Kleider. Es sind bunte Outfits, die sie vor dem Spiegel anprobiert, mit Schmuck kombiniert. Es ist ihre Leidenschaft. Heute steht über ihrem Account in Gedenken, denn Rubina ist am Donnerstag gestorben. Iranische Sicherheitskräfte haben sie erschossen, aus nächster Nähe, von hinten in den Kopf. Sie hatte an einer Demonstration gegen das iranische Regime teilgenommen, in der Nähe ihrer Universität im Zentrum von Teheran. Unter Berufung auf Augenzeugen hat die Familie das der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights mit Sitz in Oslo berichtet. Sie versuchen, Todesfälle im Iran zu verifizieren. Auch den von Rubina, erzählt Mahmoud Reza Amiri Mogadam von Iran Human Rights der ARD. Ihre Familie wurde zu dem Ort gebracht, wo sie die Leichen aufbewahren. Und als sie endlich hineingelassen wurden, mussten sie zwischen vielen Leichen von Protestierenden suchen, die erschossen und getötet worden waren, um ihre Tochter zu finden. Diese Informationen decken sich mit dem, was Augenzeugen der ARD aus Teheran berichten. Und auch mit Videos, die es um die Internetblockade herum aus dem Land geschafft haben. Mit Bildern wie diesen. Ein Innenhof, in dem unzählige Tote in Leichensäcken nebeneinander auf dem Boden aufgereiht sind. Menschen gehen durch die Reihen und suchen offenbar ihre Angehörigen. Wie viele Menschen in den landesweiten Protesten gestorben sind, ist nach wie vor unklar. Eindeutig verifizieren können hat Iran Human Rights bislang 734 Tote. Wir glauben, dass die tatsächliche Zahl der getöteten Demonstranten in die Tausende geht. Wir haben beispielsweise Informationen aus einer kleinen Stadt, wo allein an einem Abend in einer Nacht 50 Leichen in die Krankenhäuser gebracht wurden, getötete Demonstranten.
Und heute hat die Regierung im Iran selbst zu Massendemonstrationen aufgerufen. Ihre Anhänger nämlich. Im staatlichen Fernsehen sind Menschen zu sehen, die an Trauerzügen teilnehmen, für Sicherheitskräfte, die bei den Protesten der vergangenen Tage ums Leben gekommen waren. Und dann schauen wir ganz zum Schluss nochmal auf die Ukraine. Da ist ja das amerikanische Engagement zuletzt wieder etwas aus dem Fokus gerückt.
Das soll aber offenbar wieder aufgefrischt werden, denn laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wollen der Sondergesandte des Weißen Hauses Steve Witkoff und Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner nach Moskau fliegen und dort Präsident Putin treffen, und zwar noch im Januar.
Und auch die EU-Kommission hat heute ihre Pläne vorgestellt, wie die neuen 90 Milliarden Euro Ukraine-Hilfen ausgegeben werden sollen.
Und zwar sind das die 90 Milliarden Euro, auf die sich die EU-Staats- und Regierungschefs im Dezember geeinigt haben, vor Weihnachten noch, also bis auf Tschechien, die Slowakei und Ungarn, die machen da nicht mit. Also 90 Milliarden, für die gemeinsam Schulden aufgenommen werden, nachdem der Plan, das russische Vermögen in der EU anzuzapfen, ja gescheitert war.
Und was soll nun mit diesem Geld geschehen?
Kommissionschefin von der Leyen, Ursula von der Leyen, hat es so aufgedröselt heute. Ein Drittel, also 30 Milliarden, sollen in den Staatshaushalt der Ukraine fließen. Für allgemeine Ausgaben, um das Land am Laufen zu halten, also etwa auch Gehälter für Beamte. Und nach den Korruptionsskandalen der letzten Wochen hat man da übrigens nochmal die Bedingungen Transparenz, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Prozesse gestellt.
Dann bleiben hier aber noch zwei Drittel übrig, also 60 Milliarden Euro.
Und die sollen in militärische Ausrüstung, Waffen und Munition gesteckt werden. Und zwar auch hier eine Auflage, sollen die Waffen und Munition maßgeblich in der Ukraine hergestellt werden oder in der EU. Und nur dann, wenn die Länder den Bedarf nicht decken können, dann soll auch anderswo gekauft werden können, also etwa Waffen in den USA. Also das Motto hier, Europa first.
In den letzten Tagen hat Russland sich ja extrem auf die Infrastruktur konzentriert bei seinen Angriffen. Präsident Zelensky hat auch erklärt, dass die Lage in der Ukraine sehr schwierig sei. Die Versorgung mit Strom und Wärme bleibt immer länger unterbrochen. Und Kiews Bürgermeister Klitschko hatte zwischenzeitlich sogar die Bewohner der Hauptstadt aufgerufen, die Stadt zu verlassen.
Die Kollegen des Deutschlandfunks, die haben heute mit einer Lehrerin in Odessa, der Hafenstadt am Schwarzen Meer, gesprochen. Karina Beigelzimmer und ihr Bericht aus der Schule und von ihren Schülern, der beschreibt, finde ich, ganz eindrücklich, wie es den Menschen in der Ukraine zurzeit geht.
In der Schule zeigt sich besonders deutlich, wie tief der Krieg in den Alltag eingreift. Wir haben diesen Schulalltag, aber das Lernen ist hybrid. Unterricht wird durch Stromausfälle unterbrochen, durch Luftalarme, manchmal durch fehlende Verbindung. Und Lernen findet statt, aber Lernen findet oft unter provisorischen Bedingungen statt. Und trotzdem kann ich sagen, dass wir versuchen, den Schülern ein Stück Normalität zu geben. Gestern zum Beispiel haben wir mit den Schülern über Glück gesprochen und wissen Sie, die Antworten, die waren erschütternd und zugleich zutiefst menschlich. Viele haben gesagt, Glück ist, wenn es heute zum Beispiel keine Explosion gibt, wenn mein Vater von der Front zurückkehrt, wenn ich endlich einmal richtig schlafen kann, ohne Sirenen, ohne Angst. Aber verstehen Sie, im selben Atemzug haben sie Dinge genannt, die überall auf der Welt gleich sind. Zum Beispiel Zeit mit Freunden, Liebe, Erfolge in der Schule. Und diese Antworten zeigen, wie brutal dieser Krieg die Maßstäbe verschoben hat. Wie stark der Wunsch nach einem normalen Leben ist. Aber diese psychische Belastung betrifft nicht nur Jugendliche, sondern die gesamte Gesellschaft. Menschen funktionieren. Wir funktionieren, weil wir müssen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Ich bedanke mich fürs Zuhören.